SRF 3.
Drei Fragen beschäftigen uns in dieser Sendung. Wer muss für die Pflege im Alter aufkommen? Was bedeutet der Zerfall der türkischen Lira für die Schweiz? Und waren die ersten Multi-Europameisterschaften in Glasgow und Berlin ein Erfolg? Info 3 mit Damian Rast. Die steigenden Pflegekosten sind eines der dringendsten Probleme unserer Gesellschaft, die immer älter wird. Die Frage ist vor allem, wer bezahlt die Kosten, die weder die Krankenkassen noch die einzelnen Pflegebedürftigen selber übernehmen? Eigentlich sind seit einigen Jahren die Kantone in der Pflicht, doch diese stören sich zunehmend an den steigenden Restkosten. Einzelne Kantone, wie etwa St. Gallen, wollten einen Teil dieser Kosten auf die Pflegebedürftigen abwälzen. Das Bundesgericht sagt nun aber, das geht nicht. Für die Richter in Lausanne ist klar, die Kantone müssen ihrer Pflicht nachkommen. Bei mir im Studio ist jetzt Inlandredaktor Elmar Plotzer. Elmar, wie argumentiert denn das Bundesgericht?
Ja, das Bundesgericht argumentiert vor allem mit dem Gesetz, mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung von 2011. Die hält nämlich fest, wie Sie es gesagt haben, dass der Anteil, den die Krankenkassen bezahlen muss, und der Anteil, den eine betroffene pflegebedürftige Person bezahlen muss, begrenzt ist. Und die Restfinanzierung müssen die Kantone regeln. Jetzt war es im Kanton St. Gallen eben so geregelt, dass auch da der kantonale Anteil begrenzt war. Bei einer betroffenen älteren Frau gab es aber einen Fehlbetrag, also die Kosten waren eben höher. Wer muss dafür aufkommen? Das Bundesgericht sagt ganz klar, der Kanton muss den Restbetrag vollständig finanzieren.
Jetzt diese Restkosten in der Pflege, die beschäftigen auch die Politik im Moment. Inwiefern macht dieses Bundesgerichtsurteil nun politischen Druck?
Ja, vielleicht kann es den Druck noch verstärken, aber die Diskussion, die ist ja bereits da. Vor etwas mehr als einem Monat hat der Bundesrat einen Evaluationsbericht veröffentlicht und der ist zum Schluss gekommen, dass die Neuordnung der Pflegefinanzierung tatsächlich zu einem erheblichen finanziellen Mehraufwand für Kantone und Gemeinden geführt hat. Ich kann es mit einer Zahl illustrieren. Vor der Neuordnung war es so, dass Kanton und Gemeinden pro Bewohner eines Pflegeheims 9'000 Franken im Schnitt ausgeben mussten. Nach der Reform waren es über 13'000 Franken, also eine klare Steigerung. Also sprich, das Thema, das ist durchaus da. In einer Vernehmlassung können jetzt auch Verbände und Parteien Stellung dazu nehmen.
Interessensgemeinschaften, Sie haben es gesagt, Verbände, die können Stellung nehmen, die Parteien auch Vorschläge einbringen. Welche konkreten Forderungen liegen denn da jetzt im Moment auf dem Tisch?
Also es gibt ja bei dieser ganzen Diskussion ein Grunddilemma. Auf der einen Seite, wenn man eben die Kantone stark in die Pflicht nimmt, wie es eben teilweise jetzt auch die Realität ist, dann haben die Kantone ein Problem, dann versuchen sich die Kantone zu wehren. Auf der anderen Seite, wenn man am Krankenkassenanteil schraubt, da werden sich natürlich die Krankenkassen wehren und vor allem besteht auch das Risiko, dass die Prämien ansteigen. Also das ist das Grunddilemma bei dieser ganzen Diskussion. Die IG-Pflegefinanzierung, zu der unter anderem der Heimverband Cura Viva, der Spitex-Verband oder auch der Spitalverband gehören, die versuchen eben beide gleichzeitig in die Pflicht zu nehmen mit ihrem Vorschlag. Also dass sowohl die Kantone klarer geregelt ihren Anteil bezahlen müssten, aber dass eben auch der Krankenkassenanteil steigen würde. Ob das der Ausweg ist, das muss ich noch zeigen.
Jetzt ein Ausweg oder ein Vorschlag, der immer wieder diskutiert wird in der Schweiz, ist ja eine Pflegeversicherung. Die hatte bis jetzt aber politisch eigentlich nie eine Chance. Welche Rolle könnte denn eine solche Versicherung spielen jetzt in diesem Kostendilemma, wie Sie es beschrieben haben?
Ja, ich glaube, momentan ist die Pflegeversicherung immer noch nicht mehrheitsfähig. Es ist ohnehin eine offene Frage, wie die Pflegeversicherung ausgestaltet werden würde, nach einem Solidarprinzip wie die AHV oder eher wie die dritte Säule, also dass man quasi für sich selber spart. Das sind alles offene Fragen. Deshalb sage ich kurzfristig sicher nicht, aber je nachdem, wie groß der Leidensdruck bei den Pflegekosten noch wird, könnte in naher Zukunft die Pflegeversicherung vielleicht doch ein Thema werden.
Vielen Dank, Elmar Plotzer, für diese Informationen und Ihre Einschätzung. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Vormittags und die hat Juliette Schill zusammengestellt.
Das türkische Innenministerium hat angekündigt, rechtlich gegen negative Kommentare in sozialen Netzwerken zur Wirtschaft vorzugehen. Es würden entsprechende Maßnahmen eingeleitet, hieß es. Seit dem 7. August seien über 300 Nutzerkonten festgestellt worden, in denen der Zerfall der türkischen Währung auf provozierende Art und Weise kommentiert worden sei. Die türkische Währung Lira hat seit Beginn des Jahres gegenüber dem Dollar über 75% an Wert verloren. Die türkische Notenbank hat den Banken ihre Unterstützung zugesagt. Sie werde alles tun, um die Finanzstabilität zu sichern. Nach einer Explosion in der nordsyrischen Provinz Idlib sei die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen, 52 davon seien Zivilisten. Das meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus Großbritannien, die der Opposition nahesteht. Die Explosion soll sich im Depot eines Waffenhändlers ereignet haben, der einem islamistischen Rebellenbündnis angehöre. Idlib ist eine der letzten Regionen in Syrien, die unter der Kontrolle von Aufständischen steht. Bei einem Musikfestival in der nordspanischen Stadt Vigo sind mehr als 250 Menschen verletzt worden. Beim Festival direkt am Meer brach ein hölzerner Pier zusammen, auf dem sich Festivalbesucher aufhielten. Wie die Behörden mitteilten, wurden 5 Personen schwer verletzt. Die grosse Mehrheit habe leichte Verletzungen wie Schürfwunden erlitten. Weshalb die Plattform zusammenbrach, ist noch unklar. Im Juli haben in der Schweiz knapp 1400 Personen ein Asylgesuch eingereicht. Das sind gut 10% mehr als einen Monat vorher. Dies teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Gegenüber dem Vorjahresmonat nahm die Zahl jedoch um knapp 20% ab. Die wichtigsten Herkunftsländer der Asylsuchenden waren demnach Eritrea, Syrien und die Türkei. Die Schweiz sei weiterhin nicht das primäre Ziel der Migranten, die nach Europa kämen, erklärte das Staatssekretariat für Migration. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.967 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.1325 Franken gehandelt, der Dollar zu 99,45 Rappen. Heute Nachmittag wird es vielerorts nass, teilweise auch begleitet von Blitz und Donner. Morgen beginnt der Tag mit vielen Wolken und gebietsweise mit Regen. Im Flachland und vor allem im Süden wird es im Laufe des Tages sonniger. Die Temperatur reicht 24 bis 27 Grad.
Info 3 Mittag.
Die türkische Wirtschaft ist unter Druck. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder darüber berichtet. Die Währungsturbulenzen machen dem Land zu schaffen. Das beeinflusst auch den Handel mit der Schweiz. Darüber spreche ich jetzt mit Andi Lüscher von unserer Wirtschaftsredaktion. Andi, zuerst die grundsätzliche Frage: Wie wichtig ist eigentlich der Handelspartner Türkei für unser Land?
Ja, die Türkei ist für die Schweiz wichtig, gehört aber nicht zu den ganz großen Handelspartnern. Laut einem aktuellen Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft beträgt das Handelsvolumen 3,3 Milliarden Franken pro Jahr. Die Türkei belegt damit Rang 20 der Schweizer Handelspartner, ist vergleichbar mit Ländern wie Indien oder Saudi-Arabien.
Die türkische Lira, die hat in den letzten drei Monaten fast 60% an Wert verloren. Und ist klar, mit der Abwertung der Lira wird es für Türken teurer, Produkte aus der Schweiz zu kaufen. Und umgekehrt werden für uns die Importe aus der Türkei günstiger. Von welchen Produkten sprechen wir da, die da gehandelt werden?
Wenn wir zuerst die Importe anschauen, da hat die Schweiz vor allem Textilien, Kleider und Schuhe gekauft. Dieser Bereich macht 40% aller Importe aus. Diese Produkte sind aus Schweizer Sicht günstiger geworden. Bei den Exporten handelt es sich vor allem um Medikamente und Impfstoffe. Jeder zweite Franken wird damit verdient. Dann aber auch Maschinen, Uhren und Schmuck. Hier geraten die Schweizer Unternehmen unter Druck. Ihre Produkte sind für die Türken, wie Sie gesagt haben, teurer geworden, eben mit den neuen Wechselkursen. Realitäten.
Die Schweizer Unternehmen geraten unter Druck, sagen Sie. Wie stark sind denn diese Unternehmen nun betroffen?
Ja, das kommt ganz darauf an. Reine Exportunternehmen sind sicher stärker betroffen als solche, die in der Türkei vielleicht eine eigene Produktionsstätte haben, die ihr Personal dort in Lira bezahlen. Dann spielt es auch eine Rolle, in welcher Währung ein Unternehmen rechnet. Wenn die türkische Tochtergesellschaft auch in Schweizer Franken abrechnet, ist alles halb so schlimm. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. Sie sehen, je nach Situation sind die Schweizer Unternehmen also mehr oder weniger stark betroffen.
Wenn ich Sie zum Schluss nach einem Fazit fragen darf, unter dem Strich, ist diese schwache Lira für die Schweizer Volkswirtschaft als Ganzes ein Vor- oder ein Nachteil?
Ja, diese Frage ist schwierig zu beantworten, weil eine Währungskrise immer ganz viele Auswirkungen hat, die sich dann teilweise auch nur indirekt zeigen. Schaut man einfach die Handelsbilanz an, dann sieht man, dass die Schweiz mehr Produkte aus der Türkei importiert, als sie in die Türkei exportiert. So gesehen profitiert die Schweizer Volkswirtschaft als Ganzes etwas mehr, als sie verliert. Sollte die Krise mit der türkischen Lira aber den Euro weiter unter Druck bringen, dann hätten wir indirekt eben auch ein Euro-Problem. Die Sache ist, wie gesagt, sehr komplex. Es wäre im Interesse aller, wenn sich die Lira bald stabilisieren würde.
Vielen Dank, Andi Lüscher, für diese Information.
Info 3 Mittag.
7-mal Gold, 2-mal Silber und 6-mal Bronze. Die Schweizer Medaillenausbeute an den European Championships kann sich sehen lassen. Der Anlass war eine Premiere. Zum ersten Mal kämpften insgesamt 4.500 Athletinnen und Athleten in 7 Sportarten in 2 Städten um Medaillen. Sportredaktorin Rachel Beroggi zieht Bilanz zu den ersten Multi-Europameisterschaften.
Der Funke ist übergesprungen. Die erste Ausgabe der European Championships war erfolgreich. So erfolgreich, dass Mitgründer Marc Jörg davon ausgeht, dass in 4 Jahren wieder eine Multi-EM stattfinden wird.
Ich persönlich bin davon überzeugt und ich hoffe es auch sehr. Das liegt aber schlussendlich in den Händen der Verbände. Sie entscheiden, wie es weitergeht. Nach dem, was wir von den Verbänden gehört haben, sind sie aber alle dabei und wollen weitermachen.
Die Zuversicht des Schweizer Marketing-Spezialisten ist verständlich, denn mit wenigen Ausnahmen waren die Stadien in Glasgow gut besucht. Das primäre Ziel der European Championships war, Sommersportarten wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dieses Ziel sei erreicht worden, sagt Christian Stofer. Er ist Präsident des Schweizer Ruderverbandes Swiss Rowing. Als eine der kleinsten Sportarten in Glasgow konnten die Ruderer besonders profitieren.
Was außergewöhnlich hoch war, war die Präsenz in den Schweizer Medien, sowohl in den Printmedien, im Fernsehen mit den Direktübertragungen und vor allem auch im Online-Bereich, Social Media. Da erhielten wir übermäßig viele positive Reaktionen auf die Leistungen unserer Delegation im Vergleich zu einer, sage ich mal, alleinstehenden Ruderregatta.
Die European Championships scheinen auch fürs TV ein geeignetes Format zu sein. Im Durchschnitt lag der Marktanteil im Schweizer Fernsehen SRF bei fast 18%. Die letzten 3 Tage sind da noch nicht mit eingerechnet. Eine gute Quote während der Sommerferien. Viel Lob also für die European Championships. Vereinzelt konnte man zwar hören, dass es schade sei, dass es mit Glasgow und Berlin 2 Austragungsorte gab. Mitgründer Marc Jörg sagt dazu:
Eines der Ziele, die wir aber hatten, ist, das ganze Event nachhaltig zu halten. Und das heißt eben, keine Infrastruktur zu bauen. Und das heißt wiederum, wir müssen Städte finden, die die Infrastruktur für alles haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir nach Kombinationen schauen, die das möglich machen.
Nachhaltigkeit heißt aber auch, dass der Event nicht allzu sehr wachsen darf.
Wir werden auch sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das ist auch die Meinung der Verbände, neue Sportarten anzufügen. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, dass das Event in einer Größe bleibt, die für viele Städte, für möglichst viele Städte in Europa noch durchführbar ist.
Wenn die Macher nicht die gleichen Fehler begehen wie andere große Sportevents, sind die European Championships ein Format für die Zukunft.
Das war Info 3 verantwortlich. Julia Villino und Damian Rasse wünschen einen guten Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.